Nachhaltig Weltwärts, der Podcast für alle, die weltwärts denken.
Hallo zu Nachhaltig Weltwärts, dem Podcast für alle, die weltwärts denken. Ich bin Matthias, selber ehemaliger Weltwärtsfreiwilliger. 2012 war ich für ein Jahr im wunderschönen Kenia. Heute geht es aber um ein anderes Auslandsjahr und ihr Engagement. Unsere Gästin war gar nicht so weit von Kenia entfernt. Ich freue mich, dass du bei uns bist. Mambo Kalotta.
Mambo.
Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
Gut, ganz gut.
Ja, lass uns direkt starten. Erzähl uns mal kurz ein paar Fakten über dich.
Ja, ich heiße Carlota Memba. Ich bin 25 Jahre alt. Ja, ich wohne in Berlin seit eigentlich ein Jahr ungefähr. Davor habe ich in Friedrichshafen am Bodensee studiert. Genau, und ich war in 2015, 2016 in Tansania und habe in Tanga meinen Freiwilligendienst mit Weltwärts gemacht.
Und noch eine Frage, um dich vielleicht ein bisschen besser kennenzulernen. Ich gebe dir jetzt mal die Möglichkeit, ruf irgendwen an. Ich besorge dir jegliche Nummer. Welche Person würdest du anrufen?
Muss er am Leben sein oder kann er auch tot sein?
Kann auch tot sein, ja.
dann habe ich ganz viele. Also so ganz Standard, so mein Traum, als ich noch klein war, war mit Nelson Mandela zu sprechen oder zumindest ihn kennenlernen. Aber dann ist er gestorben, deshalb ja, ich würde ihn aussuchen.
Ja, Nelson Mandela wäre wahrscheinlich super, super spannend. Jetzt stelle ich dich einmal allen da draußen, die uns gerade zuhören, vielleicht kurz nochmal vor. Weltwärts war meine erste große Reise außerhalb von Europa, sagt Carlotta. Für sie ging es 2015, 2016 nach Tansania. Dort hat sie mit Kolping in Tanga in einem Jugendprojekt sowie in Schulen gearbeitet. International hat sie aber auch schon vorher gelebt. Aufgewachsen ist sie nämlich in Spanien, kam dann nach Deutschland. Nach ihrer Zeit in Ostafrika engagiert sich die Berlinerin in der Freiwilligenvertretung. Sie hat nicht nur ein Thema. Inklusion, Kolonialismus und Machtstrukturen oder Rassismus sind nur eine kleine Auswahl. Ihre Stimme erhebt sie aber auch im Chor, einem Hobby, mit dem sie übrigens in Tansania angefangen hat. Und heutzutage singen sie zum Beispiel gerne Lieder von Stromae, also auch ein bisschen Pop und was Modernes. Heute sprechen wir mit Carlotta auf jeden Fall über ihr Engagement und wie aus dem Respekt vor der großen Reise irgendwie ja so eine Lebenseinstellung wurde.
Schön, ja, nur ich weiß nicht, ob ich mich selber als Berlinerin beschreiben würde, aber ja. Ja, dann bin ich Berlinerin.
Du hast es wahrscheinlich schon tausendmal gemacht im Zuge der Freiwilligenvertretung. Aber wie würdest du das Weltwärtsprogramm vielleicht jemandem beschreiben, der das noch nicht kennt?
Ja, das Programm ist ein Programm quasi für Menschen unter 28 Jahre, die das globale Lernen und andere Kulturen, andere Länder kennenlernen möchten, indem sie einen Freiwilligendienst machen. Und das Besondere an Weltwärts ist, dass es ein Programm ist, das nicht quasi auf Voluntourismus abzielt, genau, sondern sich auch selber Gedanken macht und auch sehr getragen wird, dass auch postkoloniale Machtstrukturen nicht direkt im Einsatzland reproduziert werden, dass man auch dabei auch was lernt.
Genau, ich glaube, das trifft Weltwärts ganz gut, wenn man zwischen 18 und 28 Jahre alt ist, in einigen Ausnahmen sogar bis zu 35 Jahren, kann man die Welt dann nämlich einfach aus einem neuen Blickwinkel kennenlernen, also anders kennenlernen sozusagen. Über 40.000 Menschen sind mit Weltwärts schon ausgereist. Viele haben, glaube ich, am Anfang Angst, das erste Mal so für so lange Zeit ins Ausland zu gehen. Man kennt die Sprache vielleicht nicht, das Land ist neu, die Menschen. Hattest du auch solche Sorgen, solche Angst am Anfang, bevor es nach Tansania gegangen ist?
Ja, also bei mir war es, glaube ich, ein bisschen anders als vielleicht bei den meisten Weltwärtsfreiwilligen, nämlich weil mein Großvater aus Tansania kommt und ich wusste, ich habe Familie dort. Ich kannte sie aber bis dahin nicht. Also mein Vater ist auch schon in Europa geboren worden und ich bin auch in Spanien aufgewachsen. Ich hatte davor gar keinen Kontakt mit Tansania und ich hatte mich sehr gefreut, weil ich dachte, okay, ich gehe irgendwie zurück zu meinen Wurzeln und kenne auch so einen Teil von mir lernen. Und ich hatte mir gedacht, okay, ich werde zurück nach Hause gehen. Ich hatte gedacht, okay, ich komme und alle sehen, dass ich auch zum Teil Tansanerin bin. Und ja, und dann kam ich an und dann war ich die Mzungu und das war für mich so schockierend und also hat mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Also ich hatte mir das sehr anders vorgestellt, was nicht am Endeffekt nicht schlecht war, aber anders.
Du sagst Musungu, so werden ja oft weiße Personen in Ostafrika gerufen. In Deutschland oder Europa wurdest du damit wahrscheinlich nicht immer so häufig konfrontiert. Das war wahrscheinlich ein neues Gefühl für dich, oder?
Ja, also um ehrlich zu sein, es ist ganz lustig. Mein Großvater seitens meines Vaters, er ist aus Tansania, aber meine Großmutter seitens meiner Mutter, sie kommt aus Deutschland. Aber meine Mutter und mein Vater, die sind beide in Spanien aufgewachsen. Mein Vater hat keine Ahnung von Swahili, war noch nie in Tansania. Meine Mutter hat keine Ahnung von Deutsch, die war noch nie in Deutschland. Also in Spanien war ich schon als die komische, die nicht spanisch aussieht, ja, sie, ja, so diese Zugehörigkeitsgefühl, ne? Und dann dachte ich, als ich nach Deutschland kam, so, boah, ich werde nach Deutschland kommen und alle werden sehen, dass ich Deutsche bin und ja, ich werde voll in Deutschland passen. Dann kam ich nach Deutschland und da war ich auf jeden Fall nicht als Deutsche angesehen, auch wegen der Sprache und alles. Also ich hatte ja auch einen Akzent und alles. Und damals konnte ich auch nicht so gut Deutsch, deshalb war das so ein Schock für mich und dann dachte ich mir, okay, wenn ich nicht zu Spanien gehöre, wenn ich nicht zu Deutschland gehöre, ich werde schon in Tansania reinpassen und dann war es in Tansania genau dasselbe.
Oh wow, krass, direkt ein ernstes Thema jetzt hier am Anfang, aber was hat das mit dir gemacht, besonders direkt so am Anfang deines Weltwärtsjahres?
Ja, also es war ein langer Prozess, deshalb sage ich auch immer, dass es wichtig ist, dass wenn man einen Freiwilligendienst oder ein Weltwärtsjahr macht, dass man wirklich ein Jahr bleibt. Also mir ist auch aufgefallen, am Anfang hatte ich die Konnotation von Musungu sehr, die aus den Western oder die wir aus Deutschland oder Spanien, Europa generell kennen. So wenn man sagt, du bist weiß, das heißt nicht nur, du hast die Hautfarbe weiß, sondern das spielen auch verschiedene politische und gesellschaftliche Strukturen dahinter, die dich auch in der Gesellschaft positionieren. In Tansania ist es nicht so. Also in Tansania, man hat mich Weiße genannt, weil ich, also natürlich, am Anfang, ich kannte die Sprache nicht, ich sah aus wie ein Tourist, also ja, die haben mich nicht als Tansanerin wahrgenommen. Nachdem ich glaube, 7 oder 8 Monate da war, ich habe auch sehr schnell die Sprache gelernt, habe auch dann relativ am Ende, aber ich habe dann auch meine Familie kennengelernt und es war ganz lustig, weil die Schwester meines Großvaters war meine Nachbarin.
Ach, krass.
Ich habe es erst so am Ende meines Freiwilligendienstes gemerkt, aber ja, und dann habe ich wirklich am Ende des Freiwilligendienstes habe ich gemerkt, dass man wirklich mich immer noch natürlich als Musungu bezeichnet hat, aber ich hatte auch eine Freundin im Chor, also ihre Hautfarbe war heller als von den anderen und die haben uns beide die Wasungus genannt. Also die haben mich auch manchmal auf der Straße Dicke genannt, so hey Dicke, dir ist das und das runtergefallen und für mich war das so super, oh mein Gott, die hat dich Dicke genannt, aber für denen ist es so, okay, du bist ein bisschen dick, deshalb, ja, die haben dich wirklich so genannt, wie du aussahst, ohne irgendwelche Gedanken dahinter zu machen. Also in der Schule war es auch so, ich war in einer Küstenstadt in Tanga, die war auch sehr nah an der Grenze zu Kenia, zu Mombasa. Und also es gibt sehr viele arabischstammige Menschen und viele indischstammige Menschen. Und in der Schule haben sogar die Lehrer die Kinder, die indisch aussahen, Inder genannt und die Kinder, die arabisch aussahen, Araber. In meiner Klasse war ein kleines Kind, ihre Eltern kamen aus den Oman oder ihre Großeltern sind damals aus den Oman nach Tansania gekommen. Und die haben immer ihn Muarabu genannt und das war halt Araber. Und ich habe einmal vor die ganze Klasse gesagt, so ja, ich finde das voll schlecht, wenn ihr seinen Namen kennt, dass ihr ihn Araber nennt, weil ihr kennt doch seinen Namen, warum nennt ihr ihn so? Und das Kind ist zu mir gekommen und hat mir gesagt, Madame, aber ich bin Araber. Ich so, oh, okay. So, das ist auch was man mit der kulturellen Brille, ich habe viel zu viel dahinter interpretiert, obwohl das eigentlich dort gar nicht so war.
Ja, das stimmt total. Ich erinnere mich tatsächlich noch an meine Zeit. Also in dem Jahr habe ich dann ja irgendwann akzeptiert, dass man so Musungu gerufen wird. und dann war ich danach ja noch ein paar Mal dort, dann eher so ja zu Besuch, aber da hat es mich dann schon irgendwann gestört, weil ich so dachte, ich bin doch jetzt gar nicht mehr der Turi und ich komme doch irgendwie nach Hause zurück, also in so eine zweite Heimat. Ihr kennt mich alle, warum Musungu? Mhm. Und dann habe ich halt wirklich irgendwann realisiert, naja, die rufen halt viele nach ihrem Job oder nach einem Aussehen. Also da wird zum Beispiel der Schuhmacher ja auch einfach Fundi gerufen. Ja. Und egal, wie er dann wirklich mit Namen heißt. Das heißt immer nur Fundi, ey Fundi, komm mal hier und ich gehe mal zum Fundi. Von daher, ja, ist das einfach nur eine Beschreibung irgendwie deines Hintergrund ist, woher du kommst oder halt wie du aussiehst. Und das habe ich dann irgendwann auch verstanden. Du hast aber gerade was total Spannendes erzählt, nämlich das Thema deiner Familie, die du dann ja wieder getroffen hast. War das geplant von dir? Also war das dein Ziel, deine Familie da dann auch wiederzusehen, zu treffen?
Also meine Großmutter und meine Tante kannten die Familie in Tansania und die haben mich im Mai 2016 besucht und ich bin in Ende August 2016 ausgereist. Also das waren wirklich nur 3 Monate, dass ich mit meiner Familie hatte. Aber für mich war es eigentlich ganz gut, weil ich hatte die Zeit quasi Swahili zu lernen und als ich dann die Cousins und Cousinen meines Vaters und die Tanten und Onkel meines Vaters kennengelernt habe, konnte ich schon Swahili und ich konnte mich viel besser mit denen unterhalten, als wenn wir jetzt alle auf Englisch geredet hätten. Wie es so ist, ich habe 2 Cousinen von meinem Vater und eine Tante von meinem Vater kennengelernt. Dann ist meine Familie abgereist und dann habe ich angefangen, Anrufe, Texte von meiner ganzen Familie, die überall durch ganz Tansania zerstreut war, bekommen. Also die haben meine Telefonnummer einfach weitergegeben und bis ich eines Tages so einen Anruf bekam, hallo, ich bin dein Opa. Und ich so, was? So weird, weil also mein Opa kenne ich nicht mehr, also der ist schon seit lange verstorben. Und ich so, was? Ich so, ja, ich bin der Mann von die kleine Schwester deines Opas. Und ja, natürlich, Opa dann. Und der so, ja, ich wohne auch in Tanga und ich werde dich morgen von der Arbeit abholen kommen. Ich so, okay. Er so, ja, und dann gehen wir zu mir nach Hause und dann stelle ich dich alle vor und bla bla. Und dann hat er das gemacht und das war ganz lustig, weil wir waren wirklich Nachbarn. Also ich konnte zu Fuß von mir zu Hause zu ihm nach Hause gehen.
Krass. Ja. Ich meine, das waren dann doch wahrscheinlich super, sehr intensive letzte Monate.
Aber es war super schön. Also es war cool, weil ich habe auch vieles über meine Familie erfahren. Meine Oma spricht eh nicht so viel über die Familie und mein Opa lebt nicht mehr. Deshalb war es auch gut, so die Perspektive von aus Tansania quasi zu hören.
Was glaubst du, wie wichtig ist Sprache, damit wir ein Land richtig verstehen können und die Menschen?
Ich finde das super wichtig.
Ja, ich glaube, Sprache ist auf jeden Fall so ein Türöffner, ne? Also der kann Gespräche, aber auch eine Beziehung, glaube ich, vereinfachen und schöner machen. Aber glaubst du denn, ich meine, du konntest Swahili ja auch nicht, bevor du nach Tansania gegangen bist. Glaubst du, man kann trotzdem weltwärts gehen, ohne dass man die Sprache kann?
Ja, ich glaube, wenn man dazu gezwungen ist, das zu lernen, so entweder du lernst die Sprache oder du sprichst gar nicht, weil niemand versteht dich, dann lernt man das auch.
Ja, wir haben über weltwärts geredet. Was hat denn dein Weltwärtsjahr, dein Auslandsjahr so ausgemacht, so besonders gemacht?
Mega viele. Eigentlich nur so kleine Details, aber ich habe so manchmal so Erlebnisse, auf die ich mich dann erinnere und ich noch Gänsehaut bekomme. Also, und wirklich sehr Kleinigkeiten. Also meine Gastmutter, sie war sehr engagiert in der Kirche. Und das war so eine lutherische Kirche. Die war sehr groß. Also da waren sehr, sehr viele Mitglieder. Und es gab verschiedene Chöre. Und wir hatten einen Wettbewerb von Chöre und wir haben dafür geübt. Und an einem Tag sind wir alle 3 Chöre außerhalb der Kirche gegangen. Es war abends, also sehr dunkel. Der Himmel hat geleuchtet mit Sternen und wir haben alle zusammen a cappella gesungen und das war, oh mein Gott, das war so unglaublich, dieser Moment, wo ich, und das war einfach nur so wirklich Gänsehaut.
Ach ja, auch irgendwie super schön. Und wenn du jetzt so an dein Weltwärtsprojekt denkst, also ich meine, du hast da in einer Dispensary gearbeitet, aber zum Beispiel auch in der Schule hast du dann irgendwann Englisch unterrichtet und Sport, als du dann ja auch Swahili konntest, eine Debating-Class gehabt. Wenn du jetzt so an dein Weltwärtsprojekt zurückdenkst, was fällt dir dabei auf?
Also ich muss sagen, ich bin eigentlich ganz glücklich, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist, weil ich war am Anfang ein bisschen so, ich habe von anderen Freiwilligen gehört, was die machen und die haben voll viel Verantwortung genommen und ja, die hatten wirklich so mega viel zu tun in den Projekten und haben viel gemacht. Bei mir war es halt nicht der Fall, aber ich muss auch sagen, bei Weltwärts ist die Richtlinie so, dass man nicht einen Arbeitsplatz ersetzen kann. Also man muss wirklich dahin kommen und nur so aushelfen, aber man kann dafür keinen Arbeitsplatz wegnehmen. Und ich weiß, dass manchmal es de facto nicht so funktioniert, weil es auch jetzt nicht aufgrund von Weltwärts, aber es fehlt, wenn vor allem wenn man in den dörflichen Regionen ist oder in den ländlichen Regionen ist, dass es an Lehrerkräften in Schulen fehlt. Und dann, wenn jemand kommt und sagt, ja, ich bin ein Weltwärtsfreiwillige, aber ich kann keine Arbeitsstelle nehmen, aber man hat diesen Lehrermangel, dann ist es auch öfters so, dass die Person dann auch schon mehr Verantwortung übernimmt. Ich verstehe auch die Kritik, dass es auch problematisch sein kann, dass da auch 18-Jähriger, die selber nicht so viel Englisch können oder sowas, Englisch unterrichten, aber in so einem Fall, also kommt es halt so. Man, es sind entweder wir haben keinen Englischlehrer oder wir haben einen, der ein bisschen kann und ein bisschen was beibringen kann. Aber bei mir war es so, ich war in einer relativ größere Stadt und also ich bin im September in Tansania angekommen und im Dezember waren Wahlen. Und die Organisation hat das Projekt gehabt, zu den ländlichen Regionen zu gehen, zu Schulen, wo die Klassen, wo die Schüler schon 18 waren, Wahlaufklärung zu machen. Also die haben erzählt, was mit der Stimme passiert, wie die Wahlen abläuft und ein bisschen so zum Wählen motiviert. Und das war natürlich alles auf Swahili und das war, als ich angekommen hatte, ich konnte dann wenig bis gar nichts machen. Also nach einer Zeit hat man mir gesagt, so ja, okay, dann diese Organisation hatte ein Dispensary, ein kleines Erste-Hilfe-Krankenhaus und die haben mir gesagt, okay, du kannst dort aushelfen. Und dann war ich im Labor, ja, 3 Tage, bis ein Arzt zu mir gekommen ist und hat gesagt, oh, studierst du Medizin? Und ich so, nee, ich bin gerade fertig mit der Schule. Und er hat dann gesagt, okay, du musst ja raus. War ich dann, ich war dann an Empfang und hat wirklich weiterhin so, ja, wie heißt du, was tut dir weh? Und diese erste Aufnahmebögen quasi ausgefüllt, was ganz gut war, weil ich dadurch sehr als schnell mein Swahili aufgebessert habe. Wie gesagt, ich war im Labor und ich habe auch nichts Krasses gemacht. Also ich habe nur geguckt, ob da Malaria war oder nicht und da war auch eine Person, die das alles überprüft hat. Also das war wirklich so wie ein Praktikum hätte man, glaube ich, in Deutschland auch so gemacht. Dann habe ich meinen Mentor gefragt, so hey, kann ich selbstständig was suchen? Und ich bin dann zu die Schule gegangen, die neben meinem Haus war und habe dann gefragt, so hey, ich bin ein Volunteer, ich werde hier noch 6 Monate sein, kann ich hier was machen? Die haben mich gefragt, so hast du ein Work Permit? Und ich so, ja, habe ich. Und er so, okay, du kannst morgen anfangen. Okay. Und dann habe ich Sportunterricht gemacht und Englisch habe ich dann übernommen, weil ich hatte so ein paar Ideen, so wie ein so Theater machen oder so ein Conversation Club zu machen. Und dann bin ich zu 2 Englischlehrer gegangen und habe gesagt, kann ich 1 Stunde in der Woche von deinem Unterricht haben, um mein Projekt zu machen? Mhm. Und die haben beide ja gesagt und dann hatte ich halt 2 Stunden Englisch. Also das ist immer cool für die Kinder, das ist cool für den Lehrer, das ist eigentlich ganz cool im Projekt. Deshalb bin ich eigentlich mit meinen Projekten super zufrieden, obwohl ich nicht so Krasses gemacht habe sozusagen.
Ja, man muss ja auch irgendwie nicht immer das Krasseste der Welt machen. Ich finde, das ist total ein Vorteil bei Weltwärts, weil ich meine, es gibt die Projektbeschreibung und die ist auch total wichtig, aber wenn man dann vor Ort ist im Einsatzland, ja, dann kann man so seinen eigenen Charakter auch mit reinbringen.
Aber Tansania war für dich ja quasi nur der große Anfang, denn ja, du warst danach während deines Einsatzes, glaube ich, auch noch in Kenia, aber auch während deines Studiums war dir das total wichtig. Du warst dann ja noch in Peru, in Myanmar, in Frankreich, in Spanien natürlich, aber auch in Brasilien. Warum war dir das so wichtig, während deines Studiums ja auch weiterzureisen, nachdem du quasi einmal diesen großen Sprung gewagt hattest?
Ja, es ist ganz lustig. Bis ich Weltwärts gemacht habe, also ich habe nicht viel gereist und noch weniger hätte ich mir vorstellen können, alleine zu reisen. Und dann, als ich dann im Studium angefangen habe, habe ich gesagt, so, okay, das endet nicht hier.
Okay. Was würdest du denn sagen, ist ein Vorteil im Ausland zu studieren, zumindest eine Zeit lang?
Ich finde immer, vor allem wenn man, wie heißt das, wenn man Sozialwissenschaften studiert oder generell Geisteswissenschaften, finde ich das ganz wichtig, dass man auch einen anderen Blick auf den Studienfach bekommt. Also es ist nicht dasselbe, internationale Beziehungen in Deutschland zu studieren, als die in Myanmar zu studieren. Und ich finde, besonders mit diesen, also ja genau in diesen Fächern, die einen internationalen Bezug haben, das nicht international zu betrachten, ist schon problematisch. Also da muss man es machen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass bei Mathematik oder es ist einfach eine gute Erfahrung. Man bekommt auch Soft Skills.
Ja, total. Und ich meine, es erweitert ja auch irgendwie seinen eigenen Horizont, seine Blickwinkel. Und das tun wir jetzt auch mit dir, um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen. Und deswegen kommen wir zu meiner Lieblingskategorie. Es ist aber auch die einzige Kategorie in diesem Podcast. Und die heißt
die 3 schnellen Fragen.
Also ich stelle dir jetzt ein paar Fragen. Ich verspreche dir aber auch, es sind leichte Fragen.
Okay.
So viele Orte hast du besucht, wenn du dich entscheiden müsstest. Strandhaus oder Baumhaus im Dschungel?
Baumhaus im Dschungel.
Was wäre dir wichtiger, Sprache oder traditionelles Rezept eines Landes lernen?
Sprache.
Das Weltwärtsprogramm in nur einem Wort?
Vielfältig.
Danke dir. Und das waren unsere drei schnellen Fragen. Und jetzt geht's um dein Engagement. Und das hat ja mit Weltwärts ja nicht aufgehört. Stattdessen hast du Weltwärts in Deutschland eigentlich so ein bisschen für dich weitergeführt. Denn du bist in der freiwilligen Vertretung, in der politischen freiwilligen Vertretung für internationale Freiwillige, kurz PIF genannt. Und ja, was treibt dich an? Warum engagierst du dich?
Ich wollte Teil des Weltwärtsprogrammes werden. Ich wollte da mitentscheiden. Vor allem, es war mir wichtig, dadurch, dass ich Weltwärtsprogramm gemacht habe, dass die Standards und die Qualität, die ich erlebt habe, behalten bleibt. Weil halt gerade ist, glaube ich, auch sehr problematisch diese Voluntourismus-Sache. Und ich will, dass Weltwärts sich stark davon abgrenzt.
Kannst du uns vielleicht einmal ganz kurz, für alle, die es noch nie gehört haben, was Volunteer Tourismus bedeutet?
Genau, also das ist so Kurzzeitfreiwilligendienste, die von Menschen gemacht werden, die ohne Vorbereitung, ohne Landeskenntnisse und vor allem ohne diesen kritischen Blick auf deren Rolle in den globalen Verhältnissen quasi reflektieren und dann einfach für 2 Wochen nach Uganda gehen und Kinder im Weißen Haus im schlimmsten Fall betreuen und dann eigentlich noch schlimmere Sachen da verursachen. Genau.
Ja, total. Und ich meine, da ist dann am Ende ja, finde ich, auch der Vorteil von Weltwärts. Nicht nur, dass bei Weltwärts man ja zwischen 6 und 24 Monaten ist, also schon mal deutlich länger, sondern man hat ja auch verpflichtend ein Vorbereitungsseminar, ein Zwischenseminar, was dann vor Ort in der Nähe stattfindet und aber auch ein Nachbereitungsseminar. Und ich finde, das ist ja ein ganz klarer Vorteil.
Genau. Und es wird vor allem viel auf diese, oder zumindest bei meiner Entsenderorientation, wird viel auf diese kritisches Weißsein, auf die eigene Rolle in das globale Machtverhältnisse wird auch reflektiert. Es gibt natürlich Potenzial, das in Weltwärts auch aufgebessert werden kann, aber es wird zumindest wahrgenommen. Es gibt ein Gremium dafür, das sich aus staatlichen und zivilgesellschaftlichen Komponenten zusammenstellt und darüber diskutiert wird. Weltwärts ist auch ein Konsensgremium, das heißt, alle müssen mitentscheiden. Wenn jemand aus der freiwilligen Vertretung sagt, nee, das machen wir so nicht, das wird auch im besten Fall auch so nicht gemacht.
Ja, was du ansprichst, das ist ja ein super spannendes Gremium. Lass uns über die Freiwilligenvertretung sprechen. Menschen, die weltwärts gegangen sind oder die es noch wollen und die Freiwilligenvertretung nicht kennen. Wie würdest du sie beschreiben?
Die Freiwilligenvertretung, wir sind Vertreter ehemalige Weltwärts-Freiwillige. Wir sind auch in den Programmsteuerungsausschuss von Weltwärts vertreten. Das heißt, dieses Gremium, von dem ich gesprochen habe. Und genau, wir sind eigentlich alles Weltwärtsrückkehrer, also die das Programm eigentlich gut finden und das weiterentwickeln und mitgestalten möchten.
Wie muss man sich denn so die Arbeit vorstellen in der Freiwilligenvertretung? Also ich meine, ihr habt wahrscheinlich viele Unterausschüsse, Gremien. Aber wie sah die Arbeit in der freiwilligen Vertretung für dich aus?
Ja, also man kann sich das, glaube ich, einheitlich nicht vorstellen. Jeder macht, was er kann und was er möchte. Es gibt Menschen, die sagen, okay, ich will mich jetzt politisch nicht so sehr engagiert, aber ich möchte Workshops anbieten oder die Social Media gestalten. Also in Weltwärts haben wir Arbeitsgruppen, die auf dieser politischen Seite sind. Die werden auch von dem Programmsteuerungsausschuss mandatiert. Und in diese Arbeitsgruppen sitzen auch Vertreter von BMZ, Vertreter von Engagement Global, Vertreter von den Entsenderorganisationen und wir. Und da wird quasi die meiste Arbeit, die danach in den Programmsteuerungsausschuss, der 2-mal im Jahr tagt, vorgestellt und gemacht. Also zum Beispiel, ich sitze noch in der AG Inklusion und Diversität. Wir setzen uns für mehr Diversität und mehr Inklusion, dass Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen, die kein Abitur haben und Menschen mit Behinderung besser aufgestellt sind und weniger Hürden finden, um in Weltwärts teilzunehmen. Und wir haben auch interne Arbeitskreise. Letztes Jahr haben wir auch eine Seminarreihe, die kulturelle Brille, Themen eingebracht wie Rassismus, kritisches Weißsein und ja, ganz viele Themen. Wir haben einen Arbeitskreis Nachhaltigkeit. Also man kann sich so viel oder so wenig engagieren, wie man möchte.
Spannend. Also alles ist quasi möglich. Jetzt hast du das Thema Inklusion aber auch schon angesprochen. Du bist da in der AG-Inklusion. Wo stehen wir da gerade mit Weltwärts?
Also im Vergleich zu anderen Programmen sehr weit vorne. Im gesamtgesellschaftlichen Vergleich nicht so weit vorne. Es gibt ein Kompetenzzentrum für Menschen mit Behinderung, die auch Beratung anbieten für Personen, die sich dafür interessieren, aber auch für Organisationen, die Bewerbungen von Menschen mit Beeinträchtigungen oder Behinderungen bekommen. Und da wird immer noch weiter gearbeitet. Es gibt natürlich sehr viel Potenzial nach oben, der es noch ausgeschöpft werden muss. Aber wie gesagt, man macht sich Gedanken darüber, man arbeitet auch sehr hart dazu, dass es offen für alle ist.
Ja. Dann haben wir gerade über den Programm Steuerausschuss gesprochen, ein spannendes Gremium. Da sitzen ja 15 Mitglieder drin. Du hattest es schon mal erwähnt, VertreterInnen von BMZ, von Engagement Global, von den Trägerorganisationen und ihr als politische Freiwilligenvertretung seid da ja auch dabei. Aber jetzt hilf uns doch mal, gib uns mal so einen Blick durchs Schlüsselloch. Wie ist so eine Programmsteuerungsausschusssitzung, was für ein Wort? Wie ist es mit diesen ganzen verschiedenen Parteien? Kämpft man da um irgendwie jede Veränderung?
Ja, also man muss auf jeden Fall viel Konsens eingehen. Es ist natürlich, also ich hatte das Glück quasi, dass ich auch vor Corona ein persönliches Programmsteuerungsausschuss miterlebt habe. Das war viel angenehmer, weil man dann auch in den Zwischenpausen auch zwischenmenschlich reden konnte. Auch wenn man vielleicht eine Person aus einer anderen Position oder die eine andere Position vertreten hat, in das Ausschuss quasi schon zu vielleicht Auseinandersetzungen kommt, dass man dann in die 5 Minuten Pause dann zu die Person geht und das auch auf eine zwischenmenschliche Art und Weise das klärt, ist schon von Vorteil. Wie gesagt, das ist ein Konsensgremium, deshalb muss man auch Konsens eingehen. Und jeder hat halt seine Interessen. Also wir, PfIF sitzt sich eigentlich als Teil der Zivilgesellschaft. Wir stimmen aber nicht immer 100% überein mit der Position der Entsenderorganisation, weil natürlich wir andere Interessen haben. Aber eigentlich läuft das schon ganz gut und ich muss sagen, ich glaube, die meiste Arbeit wird in den Arbeitsgruppen gemacht.
Wie können sich denn Menschen bei PfIF engagieren, wenn sie jetzt den Podcast gehört haben und denken, ich muss dahin?
Ja, dann kann man uns gerne eine Mail schicken oder auf Instagram oder auf Facebook suchen und anschreiben. Wir sind, also in Google sind wir weltweit Freiwilligenvertretung. Man findet uns schnell und eigentlich ist es ganz easy. Man schreibt uns einfach an, dann senden wir einen Zoom-Link, über den wir uns jeden Montag um 20.30 Uhr treffen und alles besprechen. Alles sehr engagierte Menschen. Ja, und wie gesagt, also es ist offen für alle. Also als ich jetzt aus dem Amt ausgetreten bin, es gibt jetzt 2 Nachfolger von mir, die sind beide Südnordler. Also
toll.
Ja, wir sprechen Englisch, wir sprechen Deutsch, wir sind offen für alle.
Ja, mega. Also auch richtig gut, dass auch von der Süd-Nord-Komponente jemand dabei ist.
Genau.
Du hast gerade schon den Süd-Nord-Austausch erwähnt. Da geht es darum, dass Menschen ja aus dem globalen Süden nach Deutschland kommen können. Also genau die gegensätzliche Richtung, weltwärts quasi nicht als Einbahnstraße, wo Menschen aus Deutschland reisen, sondern es kommen auch Freiwillige zu uns. Das gibt es jetzt seit Ende 2013, 2014 und es gibt immer mehr Menschen, die diesen Weg gehen. Es sind schon über 2800 Freiwillige, die daran teilgenommen haben. Es ist, glaube ich, ein super wichtiger Schritt. Jetzt bist du vielleicht keine direkte Freiwilligenvertreterin mehr, aber was ist deine Vision für weltwärts? Wo muss weltwärts hin?
Also im besten Fall, so Best Case Scenario, wäre eine 100% Reziprozität gegeben wird.
Nochmal bitte, welches Wort? Das musst du mir nochmal erklären.
Also dass genauso viele Südnordler nach Deutschland kommen, als Nord-Südler in den globalen Süden entsendet würden.
Okay, perfekt.
Das Modell, auf den ich hochschaue, ist NOREC. Das ist das Freiwilligenprogramm in Norwegen. Die haben eine 100% Reziprozität, also 33% der Freiwillige machen ein Süd-Nord-Programm, also die kommen von einem Land des globalen Süden nach Norwegen. 33% kommen von Norwegen in den globalen Süden und einen anderen 33% ist ein Süd-Süd-Austausch. Also dass zum Beispiel jemand aus Thailand in Kenia einen Freiwilligendienst macht. Das wäre natürlich super. Ob das machbar ist, kann man diskutieren, aber das wäre natürlich ganz gut. Und natürlich, dass in Deutschland selbst ja die Diversität der Gesellschaft auch in den Freiwilligen wiedergespiegelt wird.
Ja. Jetzt geht dein Engagement bei PfIF vielleicht langsam zu Ende, aber was kommt denn jetzt als nächstes bei dir? War es das jetzt erstmal mit dem Engagement und du sagst, Studium fertig, jetzt Arbeit und erstmal nichts? Oder was passiert?
Im Juni habe ich angefangen zu arbeiten, auch in einem ähnlichen Bereich. Also im besten Fall, meine berufliche Werdegang, dass es für mich sich wie ein Engagement fühlt, weil ich das eigentlich wirklich mache, weil es mir gefällt. Und natürlich freue ich mich auch, die Gesellschaft was beizutragen. Also ich bin jetzt im Landesministerium in Potsdam, im Sozialministerium und bin im Referat für Frauengleichstellung, Antidiskriminierung und queere Lebensweisen, was auch eigentlich meine Themen sind. Ich schreibe für eine spanische afrofeministische Zeitschrift. Also das sind halt meine Themen, die mir sehr wichtig sind und ich möchte auch immer noch eine Stimme uns geben.
Ja, total geil. Und deine Stimme muss gehört werden. Viel zu schade, dass das jetzt hier im Podcast gleich schon vorbei ist. Wir hätten noch 200 andere Themen gehabt. Aber ganz traditionell hast du am Ende unseres Podcasts noch die Möglichkeit, etwas den HörerInnen mitzugeben. Was ist das? Die Bühne gehört dir.
Also ich würde auf jeden Fall immer sagen, macht Auslandssemester, macht weltwärts, geht raus, geht aus der Komfortzone raus, aber behaltet immer diese kritische Nachfrage mit euch. Also immer die eigene Rolle in den globalen Machtverhältnissen zu hinterfragen, dann wird man schon das Richtige machen.
Cool, perfekt. Vielen, vielen, vielen Dank. Schön, dass du da warst. An euch da draußen würde ich sagen, abonniert uns, denn dann verpasst ihr nicht die nächste Folge. Carlotta, dir viel, viel, vielen Dank.
Ja, danke dir auch.
Nachhaltig weltwärts, ein Podcast von Engagement Global im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.